Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Auch heute wieder mit Thorsten Seutz.
Hallo.
Mit Roman Weifenbach.
Hallo.
Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Wir haben uns ja schon mit sehr vielen Paragraphen und Regelungen aus der VBB befasst. Oftmals waren es Regelungen, die man so aus der täglichen Praxis kennt, die man nahezu täglich mal aufschlägt oder fast täglich und mal irgendwie zumindest dran denkt, was drinstehen könnte. Heute wollen wir uns mal mit einer Regelung befassen, die man dem Titel nach sicherlich kennt, die man vielleicht aber vom Wortlaut her gar nicht so parat hat. Und das ist der Paragraph 17. Da geht es um Sicherheitsleistungen. Und der Begriff Sicherheitsleistung, der ist ja zunächst mal auch aus dem allgemeinen bürgerlichen Recht bekannt. Da geht es darum, dass man selbst eine Sicherheit leistet oder zumindest eine Sicherheit auch fordern kann, um eine Gegenleistung dadurch irgendwie abzusichern, mal ganz allgemein formuliert. Wir wollen uns heute mal anschauen, was denn der Paragraph 17 in Bezug auf die VOBB eigentlich regelt und was da drin steht. Und ich fange jetzt mal an mit Ziffer 1. Da steht nämlich drin, wenn Sicherheitsleistung vereinbart ist, dann gelten die Paragraphen 232 bis 240 BGB, soweit sich aus den nachstehenden Bestimmungen nichts anderes ergibt. Und dann noch die Nummer 2 in Absatz 1. Die Sicherheit dient dazu, die vertragsgemäße Ausführung der Leistung und die Mängelansprüche sicherzustellen. Was sagt uns eigentlich dieser Absatz 1, Roman?
Der Absatz 1 modifiziert erstmal die Paragraphen 232 bis 240 BGB, beziehungsweise konkretisiert sie für den Bauvertrag und nennt dazu in der Ziffer 2 auch gleich den Zweck der Sicherheit. Ich kann also nicht für jedes beliebige Verhalten oder jede beliebige Pflicht des Auftragnehmers Sicherheit verlangen, sondern ich kann die Sicherheit verlangen, um die vertragsgemäße Ausführung abzusichern und um die Mängelansprüche abzusichern. Was § 17 Absatz 1 aber gar nicht regelt, ist die Frage, ob eine Sicherheit zu stellen ist. Das sieht man gleich im Absatz 1 Nummer 1, der schon anfängt mit, wenn Sicherheitsleistung vereinbart ist. Es ist also nicht so, dass automatisch in jedem Vertrag nach VBB auch eine Sicherheit zu stellen ist. Das muss ausdrücklich vereinbart werden.
Was ist denn der Sinn jetzt einer solchen Sicherheitsleistung, mal ganz allgemein gesagt, bei einem VBB-Vertrag, Thorsten? Wo würdest du sagen, macht so eine Sicherheitsleistung wirklich Sinn und warum ist die auch so wichtig?
Am Ende des Tages geht es eigentlich in letzter Konsequenz immer um Insolvenzen. Es geht also darum, wenn eine Vertragspartei, in dem Fall dann der Auftragnehmer, irgendwann nicht mehr fähig ist, seine Leistung zu erbringen, dass dann jemand einspringt oder der Auftraggeber zumindest noch einen Puffer hat, mit dem er dann diese Forderungen bedienen kann. Theoretisch geht es natürlich auch um Fälle, in denen die Leistung einfach nicht erbracht wird und dadurch der Auftraggeber einen stärkeren Hebel in der Hand hat, um dann vielleicht im Streitfall auch über diese Sicherungsmittel sich zu befriedigen und dann damit die Beweislast auf die Gegenseite schiebt und der Auftragnehmer dann vielleicht klagen muss, der Auftragnehmer das Prozessrisiko erstmal trägt. Dafür kann es auch dienen, aber im Kern geht es vor allem darum, dass sich Auftraggeber sichern wollen, wenn der Auftragnehmer irgendwann komplett ausfällt. Das ist mal so der Hauptgrundgedanke dahinter.
Das macht ja auch Sinn vor dem Hintergrund zum einen, dass Auftragnehmer von Bauleistungen vorleistungspflichtig sind. Das heißt, die gehen ohnehin schon, jetzt sage ich es mal etwas neutraler, auf ein wirtschaftliches Risiko. Und dieses Risiko, wenn es sich realisiert, legt einen Ausfall vielleicht etwas näher als in anderen Branchen. Das heißt, bei Zahlungsstörungen oder generell bei Störungen im Geschäftsbetrieb sind Bauunternehmer vielleicht etwas gefährdeter als andere Branchen, weil die ihre Leistungen erbringen müssen, vielleicht auch ihre Lieferanten bezahlen müssen, bevor sie ihren Werklohn bekommen. Und das kann zu Ausfällen führen, bis hin zur Insolvenz. Auf der anderen Seite habe ich lange Gewährleistungsfristen, was das Risiko für den Auftraggeber vielleicht noch erhöht. Das heißt, die Insolvenz ist als solche wahrscheinlicher und der Zeitraum, in dem sie den Auftraggeber trifft, ist noch dazu wahrscheinlicher. Und darum verstehe ich schon ein gewisses Sicherheitsbedürfnis. Und um das zu konkretisieren, hat ja die VBB mit dem 17 eben Regelungen getroffen.
Und sie regelt eben nicht nur, dass es diese Sicherheitsleistungen gibt und nach welchen Regelungen das funktioniert, sondern sie sagt natürlich auch, wie ist denn eigentlich Sicherheit zu leisten? Und da sagt uns der Absatz 2, wenn im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, kann Sicherheit durch Einbehalt, also den klassischen Sicherheitseinbehalt, oder Hinterlegung von Geld oder durch Bürgschaft eines Kreditinstituts oder Kreditversicherers geleistet werden, sofern das Kreditinstitut oder der Kreditversicherer bestimmte Voraussetzungen erfüllt, die dann aufgezählt werden. Also man hat zunächst mal, wenn man sich das genauer anschaut, im Prinzip ja drei Arten von Sicherheit. Das eine ist eben der Sicherheitseinbehalt. Da wird also sozusagen vom Rechnungsbetrag oder von dem, was dann zu zahlen ist, was zurückbehalten. Das heißt, das ist eigentlich relativ einfach zu realisieren. Dann gibt es eben Hinterlegung von Geld und dann noch die Bürgschaft. Was ist denn in der Praxis eigentlich so der klassische Fall einer Sicherheit? Was kommt denn da am häufigsten vor, würdet ihr sagen?
Also im Bauvertrag sage ich ausschließlich die Bürgschaft. Alles andere ist in der Praxis ganz schwer zu handhaben. Bei Bauunternehmen ist das auch ein Standardgeschäft. Da gibt es auch haufenweise Bürgen, die das zu ihrem Geschäftsmodell gemacht haben. Ich glaube, keine Hausbank eines Bauunternehmers stellt keine Bürgschaften aus. Das wäre völlig fremd. Dazu gibt es viele Versicherer, die das genauso tun. Und ich glaube auch, der öffentliche Bauherr oder generell ein Bauherr ist damit sehr gut bedient, entweder die Bürgschaft oder den Einbehalt zu wählen, denn all die anderen Formen, die ja 232 BGB sogar vorsieht, was glücklicherweise in Paragraph 17 reduziert ist, sind unfassbar kompliziert in der Abwicklung.
Ja, und hinzu kommt dann noch der Absatz 3, der im Grunde auch sagt, der Auftragnehmer hat jetzt die Wahl unter diesen verschiedenen Arten der Sicherheit. Wie gesagt, Hinterlegung wird er wohl kaum wählen. Ich kenne auch keinen einzigen Fall, keinen einzigen Vertrag, wo man durch Hinterlegung von Geld Sicherheit geleistet hat. Ich kenne eben auch nur diesen Einbehalt oder eben klassisch die Bürgschaft. Jetzt gibt es manchmal Unternehmen, die dennoch beim Thema Bürgschaft schlucken und sagen, ja, das kostet zu viel und das ist für uns kompliziert. Ist das ein berechtigter Einwand? Ist eine Bürgschaft wirklich was Kompliziertes und Kostspieliges für Unternehmen?
Ja, das kommt natürlich immer wieder mal von Bauunternehmen, die vielleicht versuchen, da ein bisschen den Preis zu drücken und, ich sage es mal vielleicht ein bisschen flapsig, Mitleid zu erwecken. Das Stichwort sind da immer die Avalzinsen, also das sind letztlich die Gebühren, die ein Unternehmer zahlen muss, um eine Bürgschaft zu bekommen und zu unterhalten. Und die bewegen sich schon in einem Prozentsatz der Bürgschaftshöhe. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, dafür gewinnt er Liquidität, denn solange er keine andere Sicherheit bringt, haben wir nach Absatz 7 Satz 2 die Möglichkeit, den Einbehalt zu tätigen, den du gerade eben schon geschildert hast. Und das muss er halt abwägen. Und am Ende des Tages wird jeder Bauunternehmer diese Avalzinsen in seinen AGK oder wenn er es maßnahmenscharf kalkulieren kann, in den BGK kalkuliert haben.
Ich habe mich dazu mal mit einem Banker unterhalten, weil ich auch neugierig war, weil dieses Argument eben sehr, sehr oft kommt, dass die Bürgschaften so teuer sind. Und da war ich dann schon erstaunt, dass die Zinsen, die auf Bürgschaften zu zahlen sind, scheinbar doch sehr, sehr nahe oder sehr ähnlich den Kreditzinsen sind. Das heißt, wie Roman sagt, man verschafft sich Kapital, aber es ist einfach nur eine andere Variante. Wobei man da, glaube ich, auch nicht ganz außer Acht lassen darf, dass die Banken ihren Geschäftspartnern durchaus die Möglichkeit einräumen, in einem gewissen Rahmen Bürgschaften dann auch recht günstig abzurufen. Ich sage jetzt mal sowas wie auch eine Kreditlinie, die man dann ja auch regelmäßig im Geschäftsverkehr hat. Und insofern ist da vielleicht auch nicht Bürgschaft gleich Bürgschaft. Und es ist die Frage, wie weit die Rahmen, die bei der Bank für das jeweilige Unternehmen bestehen, auch ausgeschöpft sind. Also ich würde es nicht so weit gehen zu sagen, wenn da gejammert wird, ist es gar nichts dran, sondern Bürgschaften sind tatsächlich ein finanzieller Faktor für die Unternehmen und Auftraggeber müssen sich halt überlegen, ob sie diese Sicherheit wollen, aber es ist manchmal auch wirklich sinnvoll und angebracht, diese Sicherheit sich geben zu lassen.
Wir springen nochmal zurück vielleicht zu Beginn des Absatzes 2. Da steht ja drin, wenn im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, dann kann Sicherheit eben durch Einbehalt, Hinterlegung und so weiter geleistet werden. Was hat es denn jetzt mit diesem Zusatz, wenn im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, zur Aufsicht? Gibt es den Fall sehr häufig, dass im Vertrag anderweitige Regelungen getroffen werden, Thorsten?
Ja, ich glaube schon, dass das sinnvollerweise Auftraggeber teilweise auch nutzen und sagen, ich möchte halt Bürgschaften oder ich möchte vorrangig den Einbehalt. Also ich stelle mir jetzt als Auftraggeber schon die Frage, ob ich wirklich eine Hinterlegung will. Ich hatte damit einmal nicht hier im Zusammenhang mit Bauleistungen zu tun, aber Hinterlegung ist durchaus ein spannendes Feld, wenn man sich juristisch tiefgreifend mit sowas beschäftigen möchte. Du hast das ja vorhin auch schon angedeutet. Es ist nichts, was ich in meiner Baumaßnahme haben möchte. Und insofern kann ich als Auftraggeber schon hergehen und sagen, ich möchte es halt konsequent immer gleich haben in meinen Maßnahmen, nicht mal so, mal anders, und dann halt auch Vorgaben treffen, was ich an der Stelle vorrangig haben möchte. Und da ist die Bürgschaft schon, glaube ich, ein ganz gutes Mittel, das für beide Seiten eigentlich dann auch relativ unproblematisch abgewickelt werden kann, weil es einfach üblich ist.
Hat jemand schon mal den Fall erlebt? Also ich lese den 17 Absatz 2 ja so, dass ich da jede Art von Sicherheiten vereinbaren könnte als mögliche. Hat jemand den Fall schon mal erlebt, anders als du, Thorsten? Du würdest ja einschränken wollen und die Hinterlegung rausschmeißen, dass jemand das noch erweitert auf andere Formen der Sicherheiten?
Denkbar ist hier sicherlich alles. Wir haben ja im Absatz 1 den Verweis aufs BGB. Da ist ja munter aufgezählt, was in Paragraph 232 alles möglich ist. Grundstücke, ich glaube Schiffshypotheken haben wir drin. Also man kann umfangreichst, egal in welchen Bereich man geht, hier noch Sicherheiten bieten. Und da ist der Kreativität, glaube ich, keine Grenze gesetzt. Wir sind, glaube ich, dadurch beschränkt, dass wir als öffentliche Auftraggeber solche Vorgaben ja dann auch im Rahmen von Ausschreibungen machen müssen und dadurch keine ganz individuellen Lösungen im Vertrag vorsehen können, die dann vielleicht nicht jeder Auftragnehmer gleichermaßen leisten kann. Deswegen sind wir da, glaube ich, im Blick etwas begrenzt, weil wir nur allgemein Übliches aufs Papier bringen. Aber wenn ein Auftraggeber vielleicht an der Stelle nicht gebunden ist ans Vergaberecht und seine Verträge komplett freigestalten kann oder vielleicht auch mit dem Auftragnehmer einzeln aushandeln kann, dann kann man da über alles andere nachdenken. Also wenn ein Auftragnehmer sagt, Bürgschaft ist mir zu teuer, aber ich kann dir das und das bieten, da setzt die Vertragsfreiheit eigentlich nahezu keine Grenzen.
Das würde mich jetzt sehr interessieren, welcher Bauunternehmer eine eigene Flotte betreibt mit eigenen Schiffen, an denen er dir dann eine Hypothek eintragen lässt. Mir würde jetzt jemand einfallen, Thorsten, den kennen wir beide, der könnte uns dazu was sagen. Der hat mit Bau und Schiffen zu tun, aber mehr fällt mir dazu nicht ein.
Ja, bevor wir jetzt vielleicht uns in Details verlieren, ich würde ganz gern noch auf den Absatz 4 kurz eingehen, weil das ist nochmal was, da wird das Thema Sicherheitsleistung durch Bürgschaft so ein bisschen vertieft. Und da steht drin in dem Satz 1, bei Sicherheitsleistung durch Bürgschaft ist Voraussetzung, dass der Auftraggeber den Bürgen als tauglich anerkannt hat. Also dem Auftraggeber darf sozusagen nicht jeder Bürge einfach mal vorgesetzt werden, sondern es muss einer sein, den er als tauglich anerkannt hat. Wie läuft das denn in der Praxis ab? Das ist ein Satz, über den ich jetzt auch so ein bisschen stolpere. Diese Tauglichkeit, wie wird die bestätigt? Was ist das für ein Vorgang?
Also ich kenne es in der Praxis als gar nicht so problematisch, weil in unseren Verträgen regelmäßig dann auf den Absatz 2 im Prinzip Bezug genommen wird und man guckt, ob das Kreditinstitut oder der Kreditversicherer dann eben diese Sondervoraussetzungen, die wir vorhin ein bisschen übersprungen haben, dass er in der EG ist, dass er in einem Staat über das Abkommen der Europäischen Union ist, beziehungsweise das WTO-Abkommen, da müssen die gelistet sein und es gibt dann am Ende bei der EU eine Aufzählung von potenziell in Betracht kommenden Bürgern, die dort einfach gelistet sind und die dann im Regelfall auch als tauglich angesehen werden können, weil die dann auf deutscher Ebene dann von der BaFin etc. kontrolliert werden. Also sage jetzt mal im Kern, soweit die Bankenaufsicht funktioniert, sollten an dieser Stelle dann auch Unternehmen, die das gewerblich anbieten, entsprechend kontrolliert sein. Man ist natürlich trotzdem geneigt, als Auftraggeber mal näher hinzusehen, wenn es dann vielleicht nicht die bekannte Ortssparkasse oder die örtliche Volks- und Raiffeisenbank ist, sondern wenn dann irgendwo vielleicht eine ausländische Bank auftaucht, von der man noch nie gehört hat, dann sollte man auch mal nachfassen, vielleicht auch ein bisschen nachforschen, ob denn der Bürger wirklich solvent ist, weil ja, die beste Bürgschaftsurkunde bringt mir nichts, wenn am Schluss der Bürger auch nicht leistungsfähig ist.
Und dann ist die Bürgschaftserklärung eben, und jetzt kommt ein ganz berühmter Satz, schriftlich unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage abzugeben. Sie darf auch nicht auf eine bestimmte Zeit begrenzt sein und sie muss nach den Regeln und nach den Vorschriften des Auftraggebers ausgestellt sein. Also ganz wichtig, schriftlich unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage. Das ist eigentlich so die klassische Voraussetzung, die an die Bürgschaften dann gestellt wird, wenn die Bürgschaft dieses Kriterium nicht erfüllt, es sei denn, es ist vertraglich wirklich was anderes vereinbart, aber wenn dieses Kriterium nicht erfüllt ist, dann ist die Bürgschaft eigentlich ja nicht brauchbar in der Praxis, würde ich mal sagen. Oder seht ihr das anders?
Nein, das ist genau der Fall. Also eine Bürgschaft, die die Einrede der Vorausklage zulässt, hat derart hohe Hürden, sie in Anspruch zu nehmen. Das würde ja bedeuten, ich muss erst einmal den Bauunternehmer verklagen, der sich womöglich in Insolvenz befindet, der womöglich ja aus irgendwelchen Gründen nicht mehr leisten kann, um dann nach erfolgloser Vollstreckung gegen diesen, wenn ich die Klage gewonnen habe, gegen den Bürgen mein Glück zu versuchen. Das ist in der Praxis vollkommen fernliegend und nicht nur im Bauvertrag hat sich deshalb der Verzicht auf die Einrede der Vorausklage eigentlich weitgehend durchgesetzt.
Das ist erstmal, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt und da darf sie eben nicht auf eine bestimmte Zeit begrenzt sein und sie muss halt nach den Vorschriften des Auftraggebers ausgestellt sein. Ich glaube, das ist ja selbsterklärend. Und dann steht noch als Abschluss drin in Absatz 4, der Auftraggeber kann als Sicherheit keine Bürgschaft fordern, die den Bürgen zur Zahlung auf erstes Anfordern verpflichtet. Vielleicht nochmal ganz kurz erklärt, was ist das denn eigentlich, Zahlung auf erstes Anfordern?
Zahlung auf erstes Anfordern wäre eine Bürgschaft, wo der Bürge den Anspruch inhaltlich nicht abwehren kann, sondern erst einmal zahlen muss, um sich das Geld dann zurückzuholen. Vielleicht laienhaft mal so ganz verkürzt gesagt. Und das würde über den Verzicht auf die Einrede der Vorausklage hinausgehen. Das heißt, der Bürge kann hier schon sagen, es sind gar keine Mängel. Es besteht gar kein Anspruch. Das kann er schon, aber er kann nicht sagen, verklag erstmal den Bauunternehmer, beweise in diesem Verfahren, dass es ein Mangel ist. Und wenn der dann nicht leisten kann, was dadurch festgestellt ist, dass gegen den nicht vollstreckt werden konnte, dann kannst du zu mir kommen. Also zwischen den zwei Extremen liegt die Bürgschaft unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage.
Und da sieht man wieder ganz schön, die VBB ist ein insgesamt ja ausgewogenes Werk und auch da, selbst hier in Absatz 4 erkennt man es wieder, auch hier wird natürlich auch dem Auftraggeber eine Grenze gesetzt. Also es muss am Ende eine Bürgschaft sein, die irgendwo für beide Seiten zumutbar ist, die auf beiden Seiten realisierbar ist und die am Ende auch praxistauglich ist. Ich glaube, das ist das Ergebnis dessen, was da drin steht.
Vielleicht nur ein kurzer Gedanke. Wir haben ja gerade das Wort schriftlich gelesen, dass Bürgschaften eigentlich nach der VOB schriftlich zu stellen sind. In unserer digitalisierten Welt setzen die ja auch bei Bürgschaften inzwischen nach und nach digitale Bürgschaften durch, die das dann auch einfach, sage ich, marktgängiger machen, dass man nicht mehr Papierurkunden durch die Gegend schickt, sondern das Ganze dann eben ja simpelst im PDF-Format vielleicht auch per E-Mail verschickt werden kann, im ganz einfachen Fall. Und das ist jedenfalls möglich, soweit der Kreditversicherer oder das Bankinstitut die Leistung der Bürgschaftstellung als gewerbliche Leistung anbietet. Da gibt es Sonderregelungen im Handelsgesetzbuch, die dann ermöglichen, dass solche Leistungen auch als Textformleistungen erbracht werden. Und dadurch sind auch digitale Bürgschaften inzwischen nicht mehr unüblich oder vielleicht sogar auf dem Vormarsch als das neue Standardmodell. Das sollte man vielleicht ergänzen, weil die VOBB das nicht extra erwähnt und ja, es trotzdem ein praxiswichtiges Thema ist.
Ja, und soweit unser kleiner Ausflug in die Welt der Sicherheitsleistung, geregelt in § 17 VOBB mit einem Schwerpunkt natürlich auf die Bürgschaft, weil die halt auch in der Praxis am meisten vorkommt. Das war's für heute. Wir verabschieden uns jetzt in eine kleine Sommerpause. Wir hören uns dann wieder, wenn Sie wollen, Mitte September. Sie können aber natürlich bis dahin gerne Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen bei uns nachlesen unter bau-vergabe-recht.de. Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast@bau-vergabe-recht.de oder per WhatsApp Sprachnachricht an 089-21-555-882. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.
Bis bald.